In der ersten Folge von Korwalds Podcast Die Drittliga Akustik spreche ich mit Mario Töppel unter anderem über eine für ihn ganz besondere Partie, seine Führungsqualitäten am Platz und über die Thematik des Interagieren mit jungen Spielern im Vergleich von früher zu heute. Sodala, nochmals herzlich willkommen zur ersten Folge bei Korwalds Podcast Die Drittliga Akustik. Wie schon erwähnt, heute an meiner Seite Mario Töppel. Danke fürs Zeitnehmen.
Danke für die Einladung, ist eine große Ehre für mich, dass du mich als deinen ersten Gast auserkoren hast in dem Podcast. Und ja, schauen wir mal, was wir fabrizieren in den nächsten paar Minuten.
Soll eine Dreiviertelstunde dauern, circa. Und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an und ich würde dich bitten, dich kurz vorzustellen, sprich Alter, Beruf, Beziehungsstatus. Gib den Zuhörern vielleicht ein paar private Einblicke.
Mhm. Also Mario Töppel, mein Name. Der eine oder andere kennt mich vielleicht eh von den Hörerinnen und Hörern. 32 Jahre, ledig, keine Kinder. Bin vom Beruf Angestellter in einer Versicherungsfirma, in einer Versicherungs-IT-Firma. Kein Profi, war nie Profi und das wird es ja nicht mehr ausgehen mit 32 Jahren, aber das ist okay. Ansonsten große Leidenschaft natürlich Fußball, schon seitdem ich ein kleines Kind bin und bin sehr froh, dass ich den Weg einschlagen durfte, den ich bis jetzt eingeschlagen habe, aus sportlicher Sicht, aber natürlich auch privat. Also ich bin zufrieden mit meinem Leben, sagen wir so. Und ja, ich glaube, das ist es einmal fürs Erste, zum Privaten.
Du hast eine Verbindung zum dritten Bezirk, habe ich gehört, weil wir da gerade sitzen. Vielleicht erzählst du auch nochmal kurz.
Ja, also ich bin sogar da in der Nähe, sagen wir, halbwegs groß geworden. Also ich bin in Wien geboren und in Wien aufgewachsen. Und irgendwann dann einmal, so mit 15 Jahren, sind wir dann nach Niederösterreich gezogen, in Badener Bezirk. Aber davor war ich sehr viel im dritten unterwegs, weil die Großmutter ein Geschäft gehabt hat, da ganz in der Nähe und ich auch da 8 Jahre lang in die Schule gegangen bin. Habe dann auch im dritten sogar gewohnt, die ersten, ich weiß jetzt gar nicht, 6, 7 Jahre, dann im 11. und wie gesagt, dann in den Badener Bezirk rausgezogen und dort bin ich bis heute auch zu Hause.
Sehr interessant auf alle Fälle. So ein Zufall, dass wir da jetzt wieder sitzen im dritten, beim ersten Mal.
So schließt sich der Kreis bei mir.
Wenn wir auf Sportliche schauen, Mario, wie bist du zum Fußballspielen gekommen und bei welchen Spielern in deiner Kindheit hast du gedacht, boom, so will ich auch einmal werden, wenn ich groß bin?
Ja, weißt du, bei mir ist schon ein bisschen länger her. Das ist, also sagen wir so, es war eine Zeit in den 90er Jahren, ich bin 91er Baujahr und damals war Fußball noch ein bisschen anders, als er heute ist. Man redet immer von der guten alten Zeit. Ja, war schon leibend früher, aber ich bin jetzt keiner, der irgendwie so sagt, na, früher war alles besser und heute ist alles zach. Es war so, dass österreichische Bundesliga war immer 15:30 Nachmittag die Spiele am Samstag und am Abend um 18 Uhr ORF1 war Pflichttermin Bundesliga-Highlights schauen. Und ja, mir hat das einfach taugt. Meine ganze Familie war sehr fußballbegeistert. Es ist immer, wenn Fußball im Fernsehen war, ist das immer gerannt und ich bin halt daneben gesessen und irgendwann hat mich das halt so, oder was heißt irgendwann, eigentlich von Anfang an hat es mich so gefesselt, was da passiert. Und was da auch für Emotionen da drinnen sind, obwohl ich das vielleicht als kleines Kind noch gar nicht so behirnt habe. Aber auch so von Stimmung in einem Stadion und was am Feld passiert und wenn ein Tor fällt, wenn die jubeln und alles, was dazugehört, Interviews danach. Und auch so die Berichterstattung, die Reporter, die bleiben da alle hängen von damals. Und da hat sich so diese Leidenschaft ergeben und ich habe dann immer schon mit die Hufen geschaut am Samstag am Nachmittag so um 16, 17 Uhr. Und habe schon gefragt, wann ist endlich 6 Uhr auf die Nacht, weil die Uhr bin ich noch nicht so gut kennen, aber ich habe gewusst, dass um 18 Uhr die Bundesliga im Fernsehen war. Und ja, und dann so hat sich das halt so Schritt für Schritt ergeben. Und ja, zu der Zeit war halt Rapid sehr erfolgreich auch. Und da hat es mir halt die Rapid ein bisschen angetan. Und so würde ich sagen, so die Mannschaft Mitte der 90er von Rapid, so 95, 96, die damals auch im Europacup-Finale war, wobei ich da noch ein bisschen zu klein war. Aber auch die Jahre danach, also so Kühlbauer-Zeiten, Christian Stumpf, ich weiß nicht, wem von den Hörerinnen und Hörern das noch was sagt.
Kühlbauer, glaube ich, ist allen ein Begriff, ja. Auch den Jüngeren, war ewig Rapid-Trainer, ja. Wolfsburg-Trainer, Admira-Trainer.
Richtig, ja.
Ich glaube, den kennen wir alle noch. Zweiteres wird es dann, glaube ich, eng.
Ja, da wird es, glaube ich, eng. Ja. Aber so diese Generation, also wer von den jüngeren Hörerinnen oder Hörer, dann googelt einmal die Truppen. Dann seht einmal, wer das unterwegs war. René Wagner auch, eine ganz große Legende. Und ja, die haben es mal zu anderen und so hat sich das ergeben, dass ich dann auch irgendwann einmal gesagt habe zu meinen Eltern und zu meinen Großeltern, erst, ich möchte das einmal machen, was die da im Fernsehen machen. Und dann ist schon losgegangen.
Ja, auf alle Fälle interessant. Zum Thema Rapid werden wir dann später noch einmal zurückkommen, Mario. Gibt es ja noch eine interessante Geschichte zu erzählen. Wenn wir auf deine Karrierelaufbahn schauen, in der RLO unter anderem bei SV Schwechat, Dreiskirchen und Neusiedl. Aber fangen wir mal von ganz vorne an. Du hast angefangen, wie eben schon erwähnt, in der Jugend bei Rapid. Dann im Alter von 8, 9 zu Admira.
Ja.
Dann glaube ich, noch in der Toto Jugendliga gespielt. Mhm. Bis zu 17, 18. Mhm. Wieso dann der Wechsel zum SV Schwechat? Ja, erzähl mal, weil ist eigentlich untypisch, oder wolltest du schon früher den Schritt in den Erwachsenenfußball machen?
Nein, muss ich ehrlich sagen, war unfreiwillig damals. Also ich wurde als, sagen wir, viel zu schlecht empfunden von den dort Verantwortlichen damals zu der Zeit, dass ich dann in die damalige U19 oder beziehungsweise ins zweite U17-Jahr aufsteige, weil ich war erst, weil, also es war damals ein bisschen anders. Wir haben ja heute U15, U16, U18 in der Akademie. Damals war so 15, U17, U19. Das haben sie dann irgendwann einmal geändert. Im Laufe der Jahre, aber zu unserer Zeit war das halt noch so, und wir waren die erstjährigen, der erstjährige U17-Jahrgang, das heißt, ich als 91er und die mit meinen Jahrgangskollegen und die 90er waren halt in einer Truppe, und ja, nach dem Jahr ist mir dann gesagt worden, ich sei nicht gut genug und ich würde es nicht schaffen, und durfte dann quasi nicht in die nächste Saison mitgehen. Und ja, und dann bin ich auf einem Scheideweg eigentlich gestanden, ehrlicherweise, weil ich wollte eigentlich aufhören. Also ich sage es ja ganz ehrlich, es war ein frustrierendes Jahr, ich habe nie gespielt. Ich war mitten in der Pubertät mit 14 Jahren oder 15 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich da war. Aber so halt in die Richtung, und ja, ich war am Ende, sage ich da ganz ehrlich. Also bin daheim gelegen und habe gesagt, ich will mit Fußball nichts mehr zu tun haben. Und dann ist aber ein Anruf bei meiner Mutter eingegangen von einem Trainer, der bei der Admira in Vorakademiezeiten ein riesiger Förderer von mir war, das ist der Robert Schindler, dem ich, glaube ich, mein Leben lang dankbar sein werde dafür, dass er angerufen hat, weil der hat halt zu meiner Mutter gesagt, ich soll einmal kommen und ich soll es mal, weil der ist mittlerweile nach Schwechat gewechselt, und er meinte, ich soll halt kommen und soll es mal anschauen. Einfach nur ganz unverbindlich, ohne irgendeinen Druck oder sonst irgendwas. Und ich wollte am Anfang gar nicht, aber eben die Mutter hat mich dann auch ein bisschen in den Arsch treten sozusagen. Und dann bin ich einmal hingefahren, und auf einmal habe ich gemerkt, wie viel Spaß eigentlich Fußball wieder machen kann. Und irgendwann nach dem zweiten, dritten Training habe ich dann gesagt, okay, ich würde doch gern weitermachen dort. Auch unter dem Trainer habe ich gewusst, ich fühle mich fix wohl, und ich werde da fix auch wertgeschätzt. Und ja, also war der Robert Schindler in erster Linie eigentlich der Grund, dass das dann passiert ist, was dann auch passiert ist.
Ja, das ist ja auch der brutale Weg in der Akademie, dass eben nicht jeder in die Kampfschaft schaffen kann, oder zumindest zu den Amateuren.
Korrekt,
ja. Aber danke für die ehrlichen Worte. Spricht auch wieder mal für dich, Mario, dass du ehrlich bist. Gibt auch nicht jeder zu. Da wird jeder Zweite vielleicht eine Geschichte erzählen, warum es nicht funktioniert hat.
Warum sollte das tun? Mein Credo ist generell im Leben, mit Ehrlichkeit kommst du am weitesten.
Bin ich deiner Meinung komplett. Ja. Dann bist du zum SV Schwechat gewechselt. Hat das zum Glück funktioniert. Dann bist du dann, glaube ich, aber relativ schnell in die Kampfmannschaft gekommen.
Ja, ich habe ein Jahr gespielt, U17 dort noch. Und dann sind wir halt in die U19 raufgekommen, jahrgangsbedingt. Und dort in der zweiten Saison habe ich im Herbst schon mein erstes Pflichtspiel gehabt. Und im Winter war ich dann fixer Bestandteil des Kaders. Muss man aber dazu sagen, dass das Wiener Liga war damals. Also die SV Schwechat ist in dem Jahr, wo ich in der U17 gespielt habe, sind die auch gestiegen. Und
also von der Regionalliga in die Stadtliga?
Genau, von der Regionalliga in die Stadtliga. Und der Kader ist aber im Kern so zusammengeblieben. Deshalb sind wir dann nach einer Saison mit einem ziemlich großen Vorsprung wieder aufgestiegen. Und ich habe halt ab Winter habe ich dabei sein dürfen. Also ich sage jetzt nicht, ich würde mir jetzt nicht unbedingt Meister der Wiener Stadtliga, ich glaube 2009 war es, würde ich mir jetzt nicht unbedingt nennen, weil ich habe halt nur ein paar Kurzeinsätze gehabt. Also mein Beitrag ist überschaubar, den ich da geleistet habe. Aber es war trotzdem geil, da dabei sein zu dürfen mit einer super Truppe. Und ja. So ist das, so hat das dann begonnen.
Dann hast du in der Kampfmannschaft dann, glaube ich, 8, 9 Jahre verbracht, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe.
Ja, nein, nicht ganz so viel. Es waren, also 2009 sind wir aufgestiegen, wie gesagt, im Winter bin ich aufgekommen, im Jänner. Und bis 2016 war ich dann in Schwechat in der Kampfmannschaft oben.
Also circa?
Ja, 7 Jahre. 6,5, 7 Jahre, sowas, ja.
Damit 25 Jahren kam der Wechsel zu Dreiskirchen. Mhm. Das war Saison 16, 17.
Richtig, ja.
Dort dann relativ schnell Stammspieler.
Ja, ich von Anfang an. Von Anfang an, ja.
Und im Laufe der Zeit auch Kapitän.
Ja.
Dann hat es ein ganz, ganz besonderes Spiel für dich gegeben am 24.06.2017. Mario, was ist an dem Tag passiert? Wieso, weshalb, warum ist das für dich eine besondere Partie? Wenn man ein bisschen in deinem Instagram-Account recherchiert, sieht man dann auch ein Foto mit einem gewissen Steffen Hoffmann. Erzähl ein bisschen was über die Partie.
Also wenn du mir jetzt nur, also ich weiß vom Vorgespräch, was, auf was du anspielst, weil das Datum hätte man nicht gemerkt, sage ich dir ehrlich. Aber natürlich, das war das Spiel gegen Rapid. Das war ein Jubiläumsspiel. Ich glaube 90 Jahre FCM Dreiskirchen. Und da Obmann, der Werner Trost, keine Kosten und Mühen gescheut, dass er halt Rapid ins Sportzentrum nach Dreiskirchen halt. Und da haben wir halt ein Testspiel dann gegen Rapid gehabt. Ich meine, über das Ergebnis hüllen wir lieber in Mantel des Schweigens. Da haben wir ein paar Trümmer kassiert.
Das war 0-6.
Ja, und ich hab ein Eigentor geschossen. Mit der Hand auch noch, was der also. Aber da ist mir kein anderer Wahlbrem, weil hinter mir, das war ein Stangelpass, der Stürmer steht hinter mir. Wenn ich nicht eine haue, hat der Stürmer eine. Aber kleine kurze Anekdote dazu, ich stehe in der Rapid-Chronik drinnen, jetzt in der letzten, weil da sind alle Testspiele halt aufgeführt mit Aufstellung und Torschützen und da stehe ich als Torschütze drin.
Schafft auch nicht jeder mal.
Ja, das stimmt allerdings, ja. Aber ja. Ja, also es war ein ganz besonderes Spiel, weil einfach viel los war natürlich, Rapid zieht und es kommen natürlich viele Zuschauer, vor allem im Ballungsraum Wien. Und ja, es war einfach eine richtig geile Partie, es war eine große Ehre als Kapitän meine Mannschaft aufs Feld zu führen und daneben geht halt einfach der Steffen Hoffmann als Kapitän aufs Feld und das ist aber der in meiner Jugend sowas wie ein Idol war, weil der halt damals schon bei Rapid war und damals halt der Kapitän war der Truppen, auch der zwei Meistermannschaften 2005, 2008 und du wolltest sie irgendwie so sein wie der als Jugendlicher und dann steht er auf einmal neben dir und dann gibt es eben auch ein Foto, wo man dann Wimpel tauschen und mit dem Schiri stehen und so, also das war halt schon, das ist schon etwas, was ich niemals vergessen werde, war eine große Sache für mich persönlich und ja, sicherlich für mich ein kleiner Meilenstein, wenn man so will, auch wenn es nur ein Testspiel war, aber es hat mir sehr, sehr viel bedeutet, ja.
Man kann auch sagen, du bist in Dreiskirchen, kann ich mir vorstellen, zum Mann gereift, dort als archivierter Regionalligaspieler dann auch eine Nummer geworden in der Regionalliga? Man hat dich auf einmal gekannt, du warst berühmt unter Anführungszeichen in der Regionalliga Ost und dann kam überraschend eigentlich der Wechsel in die Landesliga zu Cottingen-Brunn. Wieso das?
Ja, auch wieder Planungsgeschichte vom Verein. Sie haben halt anders geplant auf meiner Position dann. Habe ich dann so akzeptieren müssen. Ist wie es ist. Also es war jetzt auch nicht unbedingt, ich hätte es nicht unbedingt geplant gehabt, dass ich gehe, sage ich ehrlich. Also nach meiner Vorstellung hätte er bis zum Karriereende in Dreiskirchen bleiben können, zu dem Zeitpunkt. Das war eigentlich auch irgendwo vielleicht so ein kleines Ziel von mir. Ja, Verein plant anders. Das ist halt so im Fußball, dass es halt dann manchmal so ist, dass der Verein andere Vorstellungen hat wie der Spieler selber. Und es war halt leider Gottes gerade in der Covid-Zeit. Das war der erste, im Sommer nach dem ersten Corona-Lockdown 2020. Und ich glaube, zu der Zeit war einfach große Ungewissheit auch im Amateurfußball, weil du halt nicht gewusst hast, wann dürfen wir wieder spielen und wie lange dürfen wir spielen, wenn wir wieder dürfen und so weiter. Und deswegen war es auch, glaube ich, schwer, dann einen Verein zu finden, vor allem auch in der Regionalliga dann. Und ich habe mich dann eben für den Schritt nach Cottingen-Brunn entschieden, weil ich in der Vorsaison das auch mitverfolgt habe bei ihnen, dass sie halt wirklich um den Aufstieg mitgespielt haben. Und ich mir gedacht habe, mit den Neuzugängen, die sie an Land gezogen haben, könnte es wieder gehen und wir könnten wieder vielleicht nach einem Jahr in der Regionalliga dabei sein. Und das war so mein Ziel. Ich wollte halt in die Landesliga, um mit Cottingen-Brunn eigentlich in die Regionalliga aufzusteigen. Hat sich dann aber leider Gottes nicht so ergeben, wie ich mir das vorgestellt habe. Also zum einen aus dem Grund, weil sportlich dann auch nicht passt hat. Und der andere Grund war einfach, dass einfach wieder die Saison abgebrochen worden ist, so wie die Vorsaison schon, weil dann wieder Lockdown war, ewig lang. Und deswegen hat es dann nicht so funktioniert, wie man das ursprünglich vorgestellt hat.
Unter anderem Mitspieler gewesen, Markus Rümkopf. Schöne Grüße an dieser Stelle, Markus.
Falls du das anhörst. Du Maschine.
Ja, Töppe. Dann ein Jahr später wieder der Wechsel zurück in die Regionalliga Ost, zu Neusiedl. Erzähl uns einmal über deine Verletzung und wie du es eigentlich wieder geschafft hast, in einem so reifen Alter, wo du jetzt schon bist, unter Anführungszeichen, dich wieder zurückzukämpfen.
Also die Verletzung ist mal kurz nach meinem 30. Geburtstag passiert. Und ich habe immer die Leute ausgelacht früher, die geredet haben, naja, wenn einmal der Dreier vorhin steht, dann fängt es an mit Depressuren und da Zwickerl und da Zirkerl und das tut weh und das tut weh. Und original ein oder zwei Wochen, nachdem ich 30 geworden bin, Kopfballduell, 94. Minuten, wir führen 1-0 gegen DWL und ich gehe halt rauf und beim Landen knöchel ich halt komplett um und haben halt vier Bandeln im Sprunggelenk gerissen und das war es dann für mich im Herbst. Das war eben, wie gesagt, Ende September. Und ja, bin dann operiert worden und habe dann einen ziemlich harten Reha-Prozess hinter mir gehabt. 4 Monate lang habe ich gebraucht, bis ich wieder am Platz stehen kann oder habe können zu dem Zeitpunkt. Und ja, es war eine schwierige Zeit für mich, weil natürlich, wenn so eine Verletzung in einem fortgeschrittenen Alter ist, jetzt nicht so prickelnd. Ich sage mal, als Junge steckst du es wahrscheinlich besser weg. Aber für mich war das nie eine Option, dass ich sage, jetzt hau einen Hut drauf oder sonst irgendwas. Nein, ich habe mir von Anfang an gedacht, ich muss unbedingt da dranbleiben, ich will da unbedingt wieder retour. Ich war von Anfang an noch positiv, bin jetzt da nicht irgendwie in Selbstmitleid oder sonst irgendwas versunken, weil das brauche ich nicht, das ist nicht mein Stil. Und ja, so habe ich mich über die Winterpause auch gescheit herrichten können und im Laufe der Wintervorbereitung bin ich dann wieder eingestiegen und habe dann der Mannschaft Gott sei Dank wieder helfen können.
Dann bei deinem Comeback war es ja sehr emotional. Vielleicht erzählst du uns da kurz, was an dem Tag passiert ist. Welche Last fiel dir von den Schultern und warum?
Ja, also es war so, ich habe die erste Frühjahrspartie in Stripfing, bin halt kurz reinkommen für, keine Ahnung, die letzten, schlag mich tot, 5 bis 10 Minuten, um das Unentschieden zu halten. Wir haben dort auch einen Punkt geholt dann im Endeffekt. Eine Woche später war dann eben die Mauerwerkpartie, wo wir die Partie 4-0 gewinnen, wo es 3-0 schon steht in der, weiß ich nicht, 85. Minuten oder so. Und dann haben wir eben noch einen Freistoß und der Daniel Tod, den ich auch schön grüßen lassen möchte an der Stelle, hat eine Freistoßflanken, eine eigentlich mir genau im Schädel. Ich habe nichts mehr machen müssen, außer den Kopf hinhalten und dann war er halt drin, dann ist 4-0 gestanden, in Wahrheit für den Spielverlauf und Ding und war es eigentlich irrelevant, ob wir jetzt 3-0 oder 4-0 gewinnen, wir haben eine richtig gute Partie gemacht. Aber wie du schon gesagt hast, die Last, die mir da von den Schultern gefallen ist, da ist alles hochgekommen, was halt die letzten oder die 4 Monate davor passiert ist. Und ja, das hat mich dann einfach von der Gefühlswelt hat mich das einfach überwältigt. Und das war einfach auch so, wie ich vorher gesagt habe, das Spiel gegen Rapid und vor allem auch gegen Steffen Hoffmann, war das auch, oder ist das auch einer der Momente, der sich wahrscheinlich für immer in meinem Hirn einprägen wird und wo man einfach immer die Gans laut steigen wird, wenn ich dran denke.
Nach 2,5 Jahren dann der Abschied. Viel Lob gab es auch von Kapitän Patrick Hinzel. Wie wichtig war Patrick Hinzel als Kapitän für dich?
Extrem wichtig. Also der war die Galionsfigur beim NSC. Da braucht man wirklich nicht reden, dass der, was der für den Verein geleistet hat, das ist schwer in Worte zu fassen. Also die Ära, die ich halt mitbekommen habe mit dem NSC, auch in der Regionalliga, wie ich noch nicht beim NSC war, war eigentlich der Patrick Hinzel immer die große Konstante. Und es hat immer geheißen, passt am Kinzel auf, weil der ist immer für ein Goal gut. Und, aber nicht nur das, er war auch am Feld als Leader einfach da. Er war einfach ein Taktgeber, er ist auch vorangegangen mit seinem Einsatz, den er zeigt hat. Also er war sich ja nicht zu schade, dass er die Knochen auch hinhält. Also er war jetzt nicht nur der Primgeiger, der nur auf seine Torschancen wartet und sie sonst ausnimmt, sondern der hat halt das mit jeder Faser gelebt und auch die Werte des NSC hat er wirklich gelebt mit jeder Faser seines Körpers. Und ja, er war extrem wichtig auch in der Kabine. Er hat da viel auch koordiniert und organisiert als Kapitän. Und ja, Shoutout an Kinzi. Ein hervorragender Typ am Feld, aber auch abseits davon.
Vielleicht gibt er wieder mal sein Comeback.
Ja, du, ich glaube, jetzt ist wirklich vorbei. Also ich habe mit ihm geredet. Ich glaube, jetzt ist wirklich vorbei, weil das im Herbst, der Rücktritt vom Rücktritt, glaube ich, das war, da hat er sich bereit erklärt, weil wir ein bisschen Not am Mann gehabt haben. Und ich glaube, jetzt ist wirklich vorbei. Leider, aber man muss das akzeptieren.
Dann sind wir gespannt und wer weiß, was die Zeit bringt. Vielleicht kommt er nochmal zurück. Jetzt nach knapp 8 Jahren, wieder zurück zur alten Liebe, SV Schwechat. Mhm. Wie ist der Wechsel entstanden?
Ja, also es war jetzt im Herbst, was in Neusiedl eigentlich nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe, habe kaum Einsatzzeit gehabt und habe ich den Entschluss für mich gefasst, dass das so für mich nicht weitergehen kann und dass ich mich halt verändern möchte. Und die Schwächer, da haben das halt mitbekommen, dass ich halt weniger Einsatzzeit kriege und haben mich schon im Laufe der Herbstsaison einmal kontaktiert und mal nachgefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Wer die Startliga auch ein bisschen verfolgt, hat ja vielleicht mitbekommen, dass der Herbst jetzt alles andere als gut war in Schwächert. Sie haben die Herbstsaison am vorletzten Platz abgeschlossen und ja, sie haben mich eben dann gefragt, ob ich Interesse hätte an einer Rückkehr. Und ja, ich habe dann aber bewusst gesagt, ich möchte erst den Herbst fertig machen in Neusiedl, ich möchte mich auf das konzentrieren und erst danach dann die Gespräche beginnen. Und ja, es hat dann eh von mehreren Vereinen auch Anfragen gegeben, aber im Endeffekt ist es halt dann Schwächert worden. Die haben sich wirklich sehr um mich bemüht, die haben mir von Anfang an eine riesige Wertschätzung entgegengebracht. Ich kenne ja die Verantwortlichen noch, Dejan Mladenov und Arzo Balalic, mit denen habe ich ja selber noch zusammengespielt damals. Das heißt, das ist auch irgendwo ein freundschaftliches Verhältnis und der Kontakt ist auch nie abgerissen zu ihnen. Und natürlich sind das dann andere Gespräche wie mit Vereinen, wo man halt vielleicht die Leute nicht so kennt, was jetzt aber auch nicht wertend gemeint ist. Ja, und die haben sich halt extrem bemüht, die anderen Vereine auch, aber im Endeffekt war dann hat dann Schwächert quasi das meine Zusage bekommen.
Seid jetzt eigentlich gut reingestartet in die Rückrunde mit 4 Punkten aus 2 Spielen. Korrekt. Jetzt am Freitag der 1-0-Sieg gegen Wienerberg.
Ganz wichtig, ja.
Trainer Thomas Slavik, genau. Ist ja auch, glaube ich, vielen ein Begriff.
Ja, sollte, wenn man sich mit der Ostliga ein bisschen auskennt.
So ist es. Dann kommen wir gleich zur nächsten Thematik. Mario Töppel als Kapitän und Schrägstrich oder Führungsspieler. Mhm. Erik Raus hat Balalic jetzt als Kapitän abgelöst und ich glaube, Freund Eufer und du macht sich jetzt den Co-Kapitän aus, bin ich mir ziemlich sicher. Mario, wieso bist du so beliebt als Kapitän und was zeichnet dich als Führungsspieler aus?
Ja, das ist eine gute Frage. Weißt du, ich bin da immer so der Meinung, normalerweise würde ich jetzt sagen, das sollen andere beurteilen, aber du gibst mit der Antwort nicht zufrieden, glaube ich.
Absolut richtig.
Ja, was zeichnet
dich? Was man dazu sagen muss, es ist ja auch kein Zufall, dass du fast bei jeder Mannschaft, wo du gespielt hast, zig Male die Kapitänschleife getragen hast, auch wenn ja. Kinzler ausgewechselt wurde. Glaube ich, hier und da hast du auch die Schleife bekommen.
Nein, da nicht. Ehrlicherweise nicht. Ich habe es einmal dran im Cup gegen WSG, aber da war, weil der Vodicka war immer Co-Kapitän.
Okay.
Der ist jetzt mittlerweile etatmäßiger Kapitän. Und ich habe die Schleife einmal bekommen, weil beide austauscht worden sind und weil es der Totane nicht nehmen wollte. Das war im Spiel gegen die WSG. Ja, aber sagen wir so, ich war im Mannschaftsrat zumindest am Neusiedl und das zeigt ja auch schon, dass ich irgendwo Führungsqualitäten haben muss und ich attestiere mir die selber auch. Ich kann dir ehrlich nicht sagen, woran es jetzt wirklich im Endeffekt liegt. Ich glaube, es hängt auch mit mehreren Faktoren zusammen. Es ist einfach erstens einmal, glaube ich, meine Position als Verteidiger. Ich glaube, es ist leichter, am Feld die Spieler einzuteilen und zu coachen, wenn du das Spiel vor dir hast, wie wenn du ein Stürmer bist. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Stürmer ein schlechter Kapitän ist, das will ich damit absolut nicht sagen. Aber ich glaube, es ist leichter, wenn du das ganze Spiel vor dir hast und alles siehst. Das ist einmal das eine und ich habe halt gern, wenn man mich beim Spielen schon mal gesehen hat oder gegen mich gespielt hat oder mit mir gespielt hat, dann glaube ich, weiß man, dass ich gerne den Schlitz offen habe. Und ja, es ist mir wichtig, dass ich meinen Mitspielern helfe, dass wir als Team einfach besser werden, dass wir als Team kein Tor kassieren oder dass wir als Team ein Tor schießen. Ja. Das ist das, was mir halt extrem wichtig ist. Ich bin halt jetzt nicht so der Primgeiger, der jetzt individuell eine Partie entscheiden kann, aber ich kann mit diesen Qualitäten kann ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir das Spiel erfolgreich bestreiten. Und das Zweite ist, glaube ich, ist so ein bisschen meine Herangehensweise als Spieler selbst. Also diese, man sagt heute immer Mentalität, ja. Aber Mentalität ist ein bisschen ein schwieriges Wort, finde ich, weil man sagt immer, was ist für dich ein Mentalitätsspieler? Wenn ich jetzt sage Mentalitätsspieler, wie würdest du das beschreiben oder was wäre das für dich oder welcher Spieler?
Für mich ist ein Mentalitätsspieler ein Spieler, der über seine Grenzen gehen kann, der mit seinem Kopf viel wettmacht, auch wenn es einmal wehtut oder er glaubt, er kann nicht mehr, die letzten Reserven rausholt. Aber hilf mir, welcher Spieler fällt dir ein, der in Frage kommt, der dir ähnelt oder wo du sagst, in der Regionalliga, das ist noch so ein Mentalitätsspieler.
Mir fällt ein, vom jetzt aus dem Stegreif, weil ich mit ihm zusammengespielt habe, VfC, Mirza Jatic ist auch so einer, Mentalitätsspieler. Der ist auch auf der 6 zu Hause.
Richtig.
Und der hat mir einfach mit der Daniel Dott natürlich einfallen, der genauso mit dem vorangeht, der sich auch in jedem Zwarer reinhaut, über Grenzen geht. Aber ich denke mir halt, Mentalität ist ja auch, das vorzuleben, wenn ich jetzt im Ballbesitz bin. Nicht nur, weil ich in der Allgemeinheit sagt man, Mentalitätsspieler ist so ein Gattuso-Typ zum Beispiel. Weißt? So,
ja, das ist ein Verrückter.
Ja, das ist, ja, aber ich sage ja nur so in die Richtung, so diese Kategorie, der ist ein Wahnsinniger, das stimmt schon.
Mir ist BP auch eingefallen, aber das ist für mich kein Mentalitätsspieler mehr, das ist ein...
Das ist schon zu viel, too much.
Das einfach. Ist too much, weil einfach der Mannschaft auch schadet, weil er halt mit seinen roten Karten auch hier und da...
Aber es kann ja auch, ein Mentalitätsspieler kann ja auch ein Pirlo sein, mit seinen Fähigkeiten am Ball, weißt? Dass der halt mit dieser vollen Überzeugung und mit diesem vollen Selbstvertrauen und mit dieser Leidenschaft einfach sich denkt, okay, jetzt lasse ich einen stehen. Und dann chippe ich ihn über die Kette, dass mir der Stürmer vorne alleinig aufs Goal rennt. Das ist ja auch Mentalität, weißt? Mentalität zum Fußballspiel. Man verbindet Mentalität immer mit Einhauen und viel Rennen und Zweikampfstärke, Kopfballstärke, was weiß ich. Aber ich finde, du kannst einen eigenen Podcast wahrscheinlich drüber machen, um das auszudiskutieren.
Wenn mir da noch einfällt, jetzt, wenn ich in die zweite Liga schaue, zum FAC, Bezirovic ist so ein Spieler für mich. Der bringt für mich viel mit, was ein Kapitän auch ausmacht. Er ist nicht nur gegen den Ball, immer mit 100% bei der Sache, sondern auch mit dem Ball. Das zeichnet für mich auch ein Mentalitätsspieler aus. Aber ich glaube trotzdem, dass du die Qualitäten mitbringst, wie ich gesagt habe, weil du selber gerne den Schlitz offen hast, viel einteilst und auch, glaube ich, die menschliche Komponente muss auch stimmen.
Ja, natürlich. Du musst glaubwürdig sein. Du kannst nicht, du musst in der Mannschaft anerkannt sein, dass du ein Führungsspieler bist. Das ist eh vollkommen klar. Wenn du jetzt nicht in der Kabine die Anerkennung kriegst von deinen Teamkollegen, dann wird es schwer, dass du vorangehst, weil so blöd klingt, aber dann nimmt dich keiner ernst. Und das gehört sicher auch dazu. Und wie gesagt, vielleicht auch meine Herangehensweise, dass ich halt nicht so der Primgeiger bin oder war oder und auch niemals sein werde. Aber dass ich halt eher der bin, der halt sich halt reinhaut und mehr so über diese, wie soll ich sagen, Zweikampfschiene kommt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gar nicht kicken kann, aber sagen wir so, es gibt sicherlich weitaus talentiertere Spieler in der Regionalliga und auch in der Stadtliga als mich.
Dafür zeichnest du dich mit anderen, wie eben schon erwähnt, Fähigkeiten aus. Ich würde sagen, es wird Zeit für zwei Fragen. Die werden auf jeden Fall bei jeder Folge gestellt. Mario, du hattest gute Mitspieler wie Luxbacher, Gary Noel bei SV Schwächert, Oli Moore, Daniel Todt, Elo Berami, wie sie alle heißen. Welcher Mitspieler bleibt dir in Erinnerung, wo du sagst, ja, das ist für dich der beste Spieler, mit dem du jemals zusammengespielt hast, oder der bleibt ewig in Erinnerung und warum?
Ja, also die Frage habe ich irgendwann schon mal beantworten müssen.
Aber jetzt nicht sagen, ich habe einige gehabt, ich will einen Spieler her.
Ja, ich will nur erklären, worauf ich hinaus will. Ich sage da schon Namen, macht da keine Sorgen. wenn ich jetzt sage, das ist der Beste, dann würde ich anderen Spielern Unrecht tun. Aber es gibt schon ein paar Spieler, die da halt im Schädel bleiben. Und einer davon ist damals bei der SV Schwächert in meiner ersten Zeit, Dominik Höfel. Weiß nicht, ob der was sagt, der ist schon länger nicht mehr in der Regionalliga. Aber der war wirklich, also der hat uns in Schwächert mit seinen Fähigkeiten als Zehner, mit seinen Stärken im Dribbling, hat uns der eigentlich in der Liga gehalten, dann teilweise. Und der war ein richtig geiler Kicker. Der hat einfach unbekümmert drauf losgespielt. Der hat sich nichts geschissen, auf gut Deutsch gesagt. Der hat einfach das gemacht, wonach er gerade, also wie ihm der Instinkt halt gerade, wo ihn der Instinkt hingetrieben hat. Und auch das selbst in den größten, sag ich mal, Drucksituationen, wo wir mit dem Rücken zur Wand gestanden sind, was die Tabelle betroffen hat. Und so hat uns halt dann Partien entschieden und so hat uns halt Punkte geholt, dass wir halt die Klasse halten im Endeffekt. Und er ist dann auch nach Mattersburg gegangen, hat sogar einen Einsatz gehabt in der Bundesliga, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und da war ich richtig, da war jetzt noch nicht so der Stammspieler, da bin ich noch mehr so der Ergänzungsspieler gewesen zu der Zeit. Und ich habe das von draußen gesehen und habe gedacht, bist du narrisch, wie gut ist der eigentlich? Das ist ja ein Wahnsinn. Und ja, wenn er sich das Kreuzband damals nicht gerissen hat bei Mattersburg, dann wäre er vielleicht dann, hätte er sich dort durchsetzen können im Endeffekt, wer weiß.
Dominik Höfel, 259 Spiele in der Regionalliga Ost. Du hast ihn trotzdem übertroffen mit 277. Wer weiß, vielleicht kommen noch ein paar dazu. Wünschen dir da.
Dankeschön.
Im Gegensatz dazu, die logische Frage, gegen welchen Spieler hast du dir persönlich am schwersten getan, du als Innenverteidiger? Also welcher Stürmer oder Gegenspieler war für dich das Spiel, wo du sagst, boah, also der hat mit Depper gespielt?
Da hat es ein paar Grindige gegeben. Also grindig im Sinne von grindig gegen sie zu spielen. Ganz am Anfang war es der Schoko Gilson bei Bandorf. Wird auch vielleicht dem einen oder anderen nichts mehr sagen. Aber der war Wahnsinn. Also der hat alles gehabt, der hat einen Körper gehabt, der war schnell, den Torabschluss, der Torjäger war er vielleicht nicht, aber der war physisch so gut und ich mit meinen, weiß ich nicht, 19, 20 Jahren, nur ein bisschen grün hinter die Ohren. Das war, also ich habe da jedes Mal riesen Respekt gehabt vor dem. Ein bisschen später war es dann der Milan Vukovic bei Amstetten, der Lange. Der war halt auch richtig ungut zu bespielen, weil der hat einfach den Riecher gehabt. Der war im 16er und wenn der im 16er am Ball gekommen ist, was vorbei war halt. Und jetzt in der jüngeren Vergangenheit muss man ehrlich sagen, du kennst ihn auch sehr gut, Max Entrup, weil der einfach zu gut war für die Regionalliga. Das hat man von Anfang an gesehen. Ich habe mit ihm in Dreiskirchen noch gemeinsam ein paar Monate verbracht. Leider Gottes ist diese Saison dann abgebrochen worden. Er ist im Winter gekommen und zwei Monate später war Zutrat im Amateurfußball. Und habe aber trotzdem eine kurze Zeit mit ihm verbringen dürfen in der gleichen Mannschaft. Aber dann halt, wie ich dann in Neisiedl war und er dann eben beim FC Machfeld, haben wir dann jetzt ein paar Mal gegeneinander gespielt und ich habe mir sofort gedacht, okay, der wird nicht lange in der Regionalliga bleiben, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Max Entrup nicht umsonst jetzt Nationalspieler und Top-Performances bei Hartberg. Habe selber noch die Ehre gehabt, mit ihm zusammenzuspielen, ein, zwei Jahre. Ja, ein Stürmer, wie du ihn gerade beschrieben hast. Zu stark für diese Liga und ich hoffe und wünsche ihm, dass er eine große Karriere noch vor sich hat.
Kann ich mir nur anschließen.
Du als alter Hase, der schon viel erlebt hat, gibt es einen Unterschied bei der Thematik interagieren mit jungen Spielern im Vergleich von früher zu heute? Wie siehst du das, Töppi?
Also einen Unterschied gibt es ganz sicher. Alleine schon aufgrund der Tatsache, dass zu meiner Zeit, wie ich halt damals in Schwächert in die Kampfmannschaft aufgekommen bin, war es einfach so, dass die Konstellation der Mannschaft oder der Mannschaft denn einfach eine ganz andere war, was den Altersschnitt betrifft. Ja. Also wir sind da aus dem Nachwuchs zu zweit, zu dritt aufgekommen und wir waren in einer Minderheit, die jungen Spieler. Und von jung Mann jetzt so zwischen 17 und 23, wir waren extrem routiniert und du bist mal in die Kabine gekommen und hast dir mal brav hingesetzt und hast brav im Mund gehalten und hast zugehört, was die Alten reden in der Kabine. Und hast du mal, nur wenn du was gefragt worden bist, hast du Antwort gegeben, aber du hast dir halt nicht wirklich traut, dann groß irgendwie Goscher zu sein oder sonst irgendwie. Natürlich hat es ein paar gegeben, die sie halt gespielt haben, aber ich war nie so der Typ und auch die anderen nicht.
Ich glaube aber, die wurden in dieser Zeit auch damals noch zurechtgewiesen.
Ja, ja, absolut, absolut. Das hat es schon gegeben damals. Und man schaut ja die Mannschaften heute an, wie sie heute zusammengestellt sind vom Altersschnitt. Ja. Es ist ja vor allem in einer Regionalliga, in einer Landesliga, Stadtliga etc., ist ja das mittlerweile ein Geschäftsmodell von den Vereinen. Immer mehr junge Spieler, die talentiert sind, auch aus den Akademien, die es vielleicht nicht geschafft haben, in einer Amateurmannschaft oder in einer Kampfmannschaft, und die dann vielleicht gewinnbringend irgendwo wieder nach oben verkaufen. Ja. Das hat es halt damals noch nicht so gegeben. Das war damals noch nicht so der Fall. Und man hat halt mehr auf Routine gesetzt. Und wie ich so 19, 20 Jahre alt war, ist dann der Trend so ein bisschen gekommen, dass man immer jünger wird. In Schwächert hat es ein bisschen länger gedauert. Ich habe 1,5 Jahre gebraucht, von dem Zeitpunkt, wo ich in die Kampfmannschaft raufgekommen bin, in den Kader, bis zu meinem ersten Pflichtspieleinsatz von Anfang an. 1,5 Jahre. Das gibt es ja heute nicht mehr. Also ein junger Spieler kriegt relativ schnell seine Chance, heutzutage. Und das war halt damals, vor allem bei uns, einfach nicht so.
Bei den größeren Vereinen liegt es sicher auch daran, wie du eben gesagt hast, auch Geld in die Kasse zu spülen. Wenn wir jetzt beim Thema Regionalliga bleiben, da ist es ja so, ja, wenn ein junger Spieler raufkommt, will jetzt nicht wahrscheinlich viel Geld in die Kasse spülen, aber er empfiehlt sich vielleicht für höhere Aufgaben. Sicher, den einen oder anderen Euro wird der Verein dann auch bekommen, aber natürlich reden wir da nicht von solchen Summen wie in der Bundesliga oder international. Auf was ich aber hinaus will, Mario, ist, wo du es eh schon ein bisschen andeutet hast, der Respekt. Ich habe das Gefühl, also wenn ich bin selber erst 24, ich habe jetzt da...
Bist du so jung, war ich gar nicht mehr.
Ich habe es vor 7, 8 Jahren erlebt, als ich zu den Amateuren gekommen bin bei der Admira, da hast du dann schon Respekt gehabt und hast dreimal überlegt, ob du jetzt zurückredest, und meistens hast du das halt nicht gemacht.
Ja, es ist schwer zu erklären, wie gesagt, weil ich glaube, ich will noch einmal in diese Kerbe schlagen, was ich vorher gesagt habe, mit dem Altersschnitt. Ja. Es ist einfach so, dass wenn du jetzt mit 32, so wie in einer Mannschaft bist, dann bei uns jetzt in Schwächer zum Beispiel gibt es den Manu Freundorfer, der ist 35, der ist der Einzige, der älter ist als ich. Dann gibt es mich mit 32 und dann kommen schon so Spieler wie Martin Demitsch, Benny Brehm, die so um die 30 sind, glaube ich, jetzt wenn ich mich nicht täusche. Ja. Aber dann geht es schon in diesen 20er-Bereich und der Großteil ist halt 25 oder drunter. Und vielleicht, ich will jetzt nicht pauschal sagen, dass alle Jungen respektlos sind heutzutage. Das will ich damit absolut nicht sagen.
Ich kann einmal erwähnen, der Großteil ist schwer in Ordnung.
Ja, natürlich.
Brauchen wir nicht reden, aber ja, es gibt halt einige, die das Wort Respekt
nicht so ernst nehmen, ja. Ja, vielleicht, ich glaube, dass das an dem liegt, weil ich glaube, und dadurch diese Zurechtweisungen, das gibt es ja alles nicht mehr. Weißt du, ich meine, das machen ja wir, die was heute die Alten sind, die machen das ja nicht mehr. Also das früher, ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber da bist schon mal durch den Sportplatz, über den Sportplatz gejagt worden, wenn's geschaut warst. Das ist so. Und das gibt es ja halt alles nicht mehr. Aber trotz allem sehe ich sehr viele junge Spieler, die sehr, sehr lernwillig sind, die einem zuhören, wenn du ihnen versuchst, was zu erklären, wenn du ihnen versuchst, was einzutrichtern. Also einzutrichtern ist vielleicht ein bisschen ein hartes Wort, aber du weißt, was ich meine. Und dann gibt es halt ein paar, die sagen zwar, ja, ja, aber denken sich, ja, weißt du, links rein, rechts raus und hab mich gern. Aber denen kannst dann, wenn die so, ich sage jetzt mal, lernresistent sind, denen kannst du nicht helfen. Und die werden, außer sie sind so gut, dass sie mit ihrem Talent alles wettmachen können, die werden sie nicht schaffen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, was ich oder andere alte Spieler sagen, das Nonplusultra ist und das ist, auf was man hören soll, zu 100%. Aber man kann sich vielleicht ein bisschen was mitnehmen, weißt? Ein bisschen was von der Mentalität, das, was wir vorher schon angesprochen haben, das Wort. Ein bisschen was einfach von der Herangehensweise, von der Einstellung. Und wenn ich einen Spieler jetzt, ich bin nicht der Trainer, aber ich versuche als Führungsspieler natürlich auch im Sinne unserer Spielidee, wo ich halt gerade bin bei der Mannschaft, versuche ich dem Spieler auch was mitzugeben, dass der sich vielleicht dann leichter tut am Feld, dass er besser ausschaut. Und wenn das ein Spieler versteht, dann wird er mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch erfolgreich sein und seinen Weg machen.
Ja, Mario, jetzt neigen wir sich schon langsam dem Ende zu. Die Abschlussfrage, die ich auch jeden stellen werde, altersspezifisch. Was sind deine persönlichen Ziele für die nahe Zukunft und wo siehst du dich sportlich in 5 Jahren? Weil wenn man weiter recherchiert bei dir, sieht man auch, dass du dich für die Videoanalyse interessierst. Mhm. Habe ich bei der Admira kurz gemacht, ein Praktikum ist am Mörderhocken.
Ja, kann ich bestätigen. Ja.
Aber ja, wie erwähnt, was sind deine persönlichen Ziele für die nahe Zukunft und wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ja, also ich bin natürlich auch schon in einem fortgeschrittenen Alter, das heißt in 5 Jahren, da bin ich dann 37, da werde ich jetzt einmal realistischerweise betrachtet nimmer mehr spielen, oder zumindest nicht auf dem Level, sagen wir so. Wobei ich schon sage, so lange wie möglich auch auf dem Level spielen, solange es der Körper hergibt und solange ich nicht komplett abfall, leistungstechnisch. Also ich möchte nicht, dass die dann irgendwann einmal sagen, ja, der Töppel, der hätte schon längst aufhören sollen und der ist schon drüber und Ding. Also ich möchte den richtigen Zeitpunkt halt treffen, was gar nicht so leicht ist, glaube ich. Weil das auch eine große Ego-Geschichte ist, weil mir haben alle gesagt, die ich kenne, die aufgehört haben zum Fußballspielen, die haben alle gesagt, die Zeit als Spieler, das ist einfach die schönste. Also es gibt nichts Schöneres, wie selber Fußball spielen. Du kannst eine Leidenschaft entwickeln, dass du Trainer wirst. Du kannst eine Leidenschaft entwickeln, dass du Videoanalyse machst. Du kannst eine Leidenschaft für das Sportdirektor sein entwickeln oder für Athletiktrainer. Da gibt es so viel mittlerweile im Fußball. Aber das Schönste ist, und das glaube ich diesen Menschen, auch wenn ich noch nicht an dem Punkt bin, wo ich es quasi in der Retrospektive betrachten kann, meine aktive Karriere, aber es geht schon langsam in die Richtung und spielen ist das Schönste. Und an alle, spielt solange ihr könnt. Das ist etwas, was ich verinnerlicht habe, wie es in 5 Jahren ausschaut. Das kann ich da nicht sagen, liegt doch ein bisschen an meinem Körper und an meiner Leistungsfähigkeit, aber du hast vorher gesagt, 277 Regionalliga-Einsätze, ich habe halt jetzt nicht, für mich ist es kein Wettrennen, ich will jetzt nicht irgendwen überholen oder ich will nicht vor irgendwem stehen oder sonst was.
Aber muss ich ehrlich sagen, wäre schon leibend, wenn du 300 knacken würdest, wäre eine geile Zahl.
Darauf wollte ich gerade hinaus, also es war eigentlich immer mein Ziel, dass ich 300 schaffe und ein kleines Wettrennen habe ich doch, weil der Alfred Niefergall, schöne Grüße auch an der Stelle, der war damals in Schwächer ein Mentor. Der hat mich auch quasi an der Hand genommen und mich zum zu einem großen Teil zu dem Spieler gemacht, der ich heute bin. Und der hätte 309. Und da habe ich mir immer gedacht, den überholen wäre schön. Muss aber ehrlich sagen, es wird sicher nicht leicht, auf 300 zu kommen jetzt mit der Konstellation. Aber ich schließe mal gar nichts aus, weil man weiß nie, was passiert. Jetzt ist einmal wichtig, SV Schwechat, jetzt ist einmal wichtig, Abstiegskampf, Klassenerhalt, das ist einmal die Prio 1. Und ich habe immer gesagt, im Leben darf man gar nichts ausschließen, nichts kategorisch. Das ist einfach, man würde sich einfach selber total einschränken dadurch. Mal schauen, was die Zukunft noch bringt. Wenn ich die 300 knack, wäre es schön. Wenn nicht, werde ich auch mit Stolz auf die Karriere zurückblicken, die ich gemacht habe in der Regionalliga. Und ja, ich möchte im Fußball erhalten bleiben, ganz sicher. Ich bin auch jetzt gerade schon in den Trainerausbildungen. Tue da schon ein bisschen vorarbeiten, dass ich dann schon eine Basis habe, wenn ich dann eines Tages wirklich mal die aktive Karriere beende. Und ja, Videoanalyse ist natürlich auch ein großes Thema. Habe ich schon ein bisschen reinschnuppern dürfen. Auch in Neusiedl da schon ein bisschen was machen dürfen. Und mache jetzt privat ein bisschen was, um mich da ein bisschen fit zu halten im Kopf. Und ja, also ein Leben ohne Fußball ist für mich eigentlich nicht vorstellbar, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich hoffe natürlich, Mario, du bleibst noch das ein oder andere Jahr den Fußball als aktiver Spieler halten. 277 Regionalliga-Spiele, auch wenn es keine 300 werden, musst du mal einer nachmachen. Danke, dass du heute Zeit genommen hast. Ja, Mario, deine Abschlussworte.
Ja, ich möchte mich bei dir nochmal herzlich für die Einladung bedanken und noch einmal betonen, dass es wirklich für mich eine Riesenehre ist, dass ich der Erste sein darf, der da dabei sein darf bei deinem Podcast. Wünsche dir natürlich auch alles Gute für das Unterfangen, aber auch natürlich für deine aktive Karriere. Muss dir sagen, dass es eine Mörderidee ist, der Podcast. Warum sage ich das? Weil ich die gleiche gehabt habe wie du.
Muss man auch erwähnen, der Mario hatte schon zuvor einen Podcast, der jetzt ein bisschen stillgelegt wurde.
Genau, der hat aber nichts mit Fußball zu tun gehabt, aber grundlegend kenne ich das Metier und habe eine ähnliche Idee wie du gehabt und deswegen Chapeau vor der Idee. Gefladert hast du es nicht, du warst einfach nur schneller.
Danke für die schönen Worte, Mario. Und an alle Zuhörer, das war die erste Folge von Kowals Podcast, die Drittliga Akustik. Und ich hoffe, wir hören uns bei Folge 2 wieder.
Endstation. Bitte alle aussteigen.